Heute zu Gast sind drei Autorinnen und Autoren der Ausgabe der Cologne Technology Review and Law, kurz CONTROL, Isabel Ecker, Hendrik Eppelmann und Ferdinand Wegner.
Ich dachte am Anfang, es kann doch nicht so schwer sein, da auch einfach mehr technische Lösungen zu schaffen, die diesen ganzen doch recht schwerfälligen Prozess etwas voranbringen. Und dann hat es mich teilweise doch, als ich dann tiefer eingestiegen bin, überrascht, dass es eben doch nicht immer so einfach ist. Und gleichzeitig aber, dass vielleicht schon kleinere Lösungen, also nicht unbedingt jetzt die Riesen-KI, der Robo-Judge, den man sich da immer so schön vorstellt, dass aber vielleicht kleine Lösungen, kleine technische Lösungen schon enorm Fortschritt bringen können.
Willkommen zu einer neuen Folge von Talking Legal Tech, dem Podcast des Legal Tech Lab Cologne. Dieser Podcast wird weiterhin präsentiert von Wolters Kluwer Deutschland. Mein Name ist Felipe Molina und heute zu Gast habe ich drei Autoren und Autoren der aktuellen Ausgabe der CONTROL unserer Zeitschrift, also der Zeitschrift des Legal Tech Lab Colognes. Und aufmerksame Hörerinnen und Hörer werden wissen, dass jedes halbe Jahr zum Semesterende eine neue Ausgabe unseres E-Papers erscheint. Und wir versuchen eben in diesem Podcast ein bisschen ja, den Artikeln dieser Zeitschrift Raum zu geben und vielleicht auch Dinge zu besprechen aus dem Background, die eben in den Artikeln nicht drin stehen und den Autorinnen und Autoren eine Stimme zu geben. Und deswegen begrüße ich euch drei. Schön, dass ihr alle da seid. Wir beginnen heute mit einem Teil der Chefredaktion, die letztes Mal nicht dabei war, nämlich mit dir, Ferdinand. Du bist Mitglied der Chefredaktion und Studierender der Rechtswissenschaften an der Uni Köln. Seit wann bist du Teil der Chefredaktion der CONTROL?
Ja, genau. Also ich habe das zusammen mit Louis Coral Wood ins Leben gerufen und wir hatten sehr lange die Idee, das so ein bisschen als Blog auszugestalten. Saßen sehr lange, wie es Juristen tun, zusammen beim Kaffee in der Mittagspause und haben darüber geredet, aber haben sehr lange nichts daraus gemacht, bis wir irgendwann dachten, so, wir machen das jetzt, aber nicht als Blog, sondern eben bewusst als elektronische Zeitschrift. Und versuchen damit so ein bisschen die Kräfte zu bündeln und unsere Arbeit zu fokussieren auf ein, zwei Ausgaben im Jahr. Und seit der ersten Ausgabe im Februar 2020 machen wir das auch so. Und jetzt haben wir, wie gesagt, im August gerade die zweite Ausgabe herausgebracht und freuen uns schon auf die dritte Ausgabe im Februar 2022.
In der letzten Folge, in der wir die CONTROL vorgestellt haben, die erste Ausgabe vorgestellt haben, haben wir viel mehr über die Hintergründe gesprochen, ja, der Entstehungsgeschichte und so weiter und so fort. Das werden wir in den Shownotes auch verlinken, falls sich die Hörerinnen und Hörer dafür interessieren. Dieses Mal soll es viel mehr um die aktuelle Ausgabe gehen. Was erwartet denn die Leserinnen und Leser?
Also in dieser Ausgabe haben wir wieder ein breites Feld an Themen von NFTs zum E-Examen über Diskriminierung durch autonome Systeme im Bewerbungsverfahren. Aber es geht natürlich auch um unsere zwei Artikel, die heute dabei sind im Bereich Strafrecht und im Bereich Kartellrecht. Also es gibt eine große Palette an Themen, die wir jede Ausgabe versuchen abzudecken. Und von den Formaten sind wir natürlich auch relativ breit aufgestellt mit Interviews, mit Kolumnen und eben mit Grundwissen und Aufsätzen.
Gut, dass du es eben ansprichst mit den Grundwissensbeiträgen. Wir hatten ja letztes Mal, glaube ich, schon mal über das dynamische Inhaltsverzeichnis gesprochen. Das kommt ja jetzt richtig zum Tragen. Jetzt kann man ja auf die Grundwissensbeiträge der letzten Ausgabe ja zurückverweisen.
Genau, wir versuchen natürlich den Studierenden, die Tech interessiert sind, aber die eben meistens ja keine ITler sind, durch die Grundwissensbeiträge so einen Background zu geben zu den technischen Themen, die sie interessieren und wo sie in der CTL zu lesen können. Und die Grundwissensbeiträge beschränken sich dann darauf, das Grundwissen zu vermitteln, während die Aufsätze dann tiefergehend die rechtlichen Probleme behandeln und darauf aufbauen. Und jetzt kann man mit dem dynamischen Inhaltsverzeichnis eben zwischen den Ausgaben hin und her springen und dahin springen, wo wir schon mal eingeführt haben, zum Beispiel ins Thema KI oder in die Blockchain.
Ja, das klappt auch sehr gut. Also ich finde das auch ein super cooles Konzept, weil ja, hatte ich glaube ich damals schon gesagt, dass Lernen ja genauso funktioniert wie ein dynamisches Inhaltsverzeichnis. Deswegen mega cool. Und das dynamische Inhaltsverzeichnis ist ja auch irgendwie so in drei Bereiche geclustert, also oder in vier. Recht der Digitalisierung, Grundtechnologien erklären, Legal Tech und dann noch digitales Jurastudium oder wie kann ich das?
Ja, genau, also das trifft es ganz richtig. Das sind für uns natürlich jetzt nicht so feststehende Kategorien, wo man sagen würde, das muss jetzt in einer dieser vier Bereiche fallen. Für uns ist natürlich so ein bisschen die Orientierung, wo ordnet der Leser so ein Thema ein und wie findet der Leser so ein Thema auch in unserem dynamischen Inhaltsverzeichnis? Man muss sich das ja als visuell vorstellen, wie Blöcke, die aufeinander aufbauen und die so ein Mosaik ergeben aus allen möglichen Themenfeldern und dann eben Beiträgen. Und da haben wir einfach so ein bisschen versucht, das zu clustern. Das ist natürlich mehr oder weniger randomisiert.
Hast du einen Lieblingsartikel aus der aktuellen Ausgabe?
Du, das ist natürlich als Chefredakteur eine wahnsinnig schwierige Frage, die ich vielleicht etwas abwandeln würde. Ich würde sagen, es gibt auf jeden Fall zwei Artikel, die mir besonders gut gefallen haben und die Autoren und Autorin dieser Artikel sind heute glücklicherweise auch da, um die selber vorzustellen. Aber am Ende des Tages finde ich natürlich alle Artikel toll, die wir in der CTL veröffentlichen.
Ich hatte auch viel Spaß, die aktuelle Ausgabe zu lesen. Ich hatte sie schon mal gelesen, als sie veröffentlicht wurde. Ich habe sie nochmal gelesen vor der aktuellen Ausgabe. Und ich finde es Wahnsinn, welche Bandbreite man in diesen Artikeln findet. Also von Predictive Policing zu Predictive Analytics mit unseren Partnern von zum Beispiel Wolters Kluwer Deutschland, Legal Design Thinking, Legal Tech und Unrecht. Wir hatten dort eine Kolumne mit Tom Bregelmann. Wir haben über Legal Chatbots gesprochen aus der rechtlichen Perspektive. NFTs, wie du eben angesprochen hast, Diskriminierung durch autonome Systeme, wie du angesprochen hast und so weiter und so fort und eben diese beiden Artikel, die du eben schon angeteasert hast, wo wir die Autorinnen und Autoren heute hier in der Runde haben. Und deswegen sprechen wir heute auch mit dir, Isabel. Du promovierst da in der Uni Köln im Bereich des Strafrechts und hast dich in dem Artikel mit der Zukunft des Strafprozesses auseinandergesetzt. Was hat dich dazu bewogen, diesen Artikel zu schreiben?
Eigentlich gab es dafür zwei Gründe. Zum einen so eine persönliche Prägung, wie du das gerade schon angesprochen hast, Philippe. Ich promoviere im Strafrecht und da hat sich natürlich angeboten, ein bisschen genauer dieses Feld zu beleuchten und da auch mein Diss-Thema mehr prozessualen Inhalt hat, habe ich mich dann für Legal Tech im Strafprozess entschieden. Das ist eben zum anderen auch ein super spannendes Feld, weil es eigentlich noch fast zu wenig zu diesem Thema gibt. Also wir haben viel Forschung und viele Aufsätze zum zivilrechtlichen Bereich oder zum Zivilprozess und der Strafprozess fällt da immer so ein bisschen hinten runter gefühlt, einfach weil es sehr schwierig ist, dort was zu etablieren. Und doch sehe ich es als besonders wichtig an, im Strafprozess auch technische Lösungen zu entwickeln und anzuwenden, um ihn ja einfach gleichförmiger zu gestalten, gerechter kann man auch sagen und auch einfach schneller zu gestalten und zu beschleunigen. Und das waren so die zwei Gründe, warum ich mich für diesen Themenbereich entschieden habe.
Glaubst du, diese Motivatoren hast du erfüllt?
Ich hoffe es zumindest. Also ich denke jedenfalls, der Beitrag leistet einen Fortschritt oder einen ganz kleinen Fortschritt wieder, mehr Bewusstsein zu schaffen für die technischen Themen auch im Strafprozess. Er eröffnet vielleicht einigen die Möglichkeit, überhaupt erstmal zu entdecken, dass es auch strafprozessual Möglichkeiten gibt, einen Prozess smarter zu gestalten. Und zum anderen bringt er vielleicht auch ein bisschen Klarheit in, was ist denn möglich jetzt schon, was kann möglich sein und was könnte er sich als schwierig herausstellen. Und da glaube ich schon oder hoffe ich eben, dass ich einigen etwas weiterhelfen konnte mit dem Beitrag.
Wenn man die Struktur des Artikels ja von außen betrachtet, dann hast du bisher die ganzen Stadien des Strafprozesses einmal durchlaufen. Und ganz am Anfang sagst du, dass gerade im Bereich des Strafrechts der Einsatz von digitalen Tools vielleicht etwas schwieriger ist als im Zivilprozess. Warum eigentlich?
Das hat vor allem den Grund, dass die Hürden im Strafprozess und auch die Verfahrensgrundrechte, die verfassungsrechtlichen Vorgaben im Prinzip etwas höher gesetzt sind als im Zivilprozess. So, dass es einfach mehr auf Präsenzverhandlungen ankommt beispielsweise. Also wir greifen ja im Strafprozess doch noch deutlich tiefer in gewisse geschützte Bereiche des Einzelnen ein. Also der Angeklagte eben allen voran, der im Zweifel seine Freiheit verlieren wird. Und deswegen ist schon der verfassungsrechtliche Rahmen einfach enger gesteckt als vielleicht bei zivilrechtlichen Streitigkeiten. Und dadurch ergeben sich eben vielleicht ein paar mehr Schwierigkeiten, Technik zu implementieren, die das Ganze ja weg von diesem Präsenzprozess holt. Und deswegen denke ich, ist es immer noch etwas schwieriger, da im Strafprozess einen Fortschritt zu erreichen, obwohl er eben vielleicht nötig wäre.
Wir versuchen in diesen Ausgaben nicht so viel zu spoilern. Dennoch fand ich einen Teil erstaunlich, wo du eben geschrieben hast, ich zitiere, vor einem verfassungsrechtlichen Hintergrund scheint der Einsatz von Legal Tech im Strafverfahren somit teilweise geradezu geboten. Also nicht nur ein Hemmnis, sondern geradezu geboten. Warum?
Weil der Einsatz von technischen Lösungen im Strafprozess dazu beitragen kann, die Rechte des Einzelnen doch mehr zu schützen. Ich kann das Beispiel mal nennen, bei der Online-Durchsuchung, die ja eh schon sehr umstritten war und auch noch ist und einfach natürlich sehr stark in die Privatsphäre des Einzelnen eingreift. Dort ist es eben so, dass wenn man beispielsweise technische Lösungen einsetzt, die Beweismaterial sichten können, aussortieren, vorsortieren können und dann komprimieren können, dass die Ermittlungsbehörden überhaupt nicht Zugriff auf alle Daten erhalten, was eben hochbedenklich wäre, da man ja doch sehr intime Daten haben kann auf seinem Rechner, sondern eben diese vorsortierte und komprimierte Form der Daten alleine nur bekommt, die wirklich prozessrelevant ist und die dann auch ja eben zum Zugriff berechtigt oder vom Zugriff erfasst ist. Und da werden ja die Rechte des einzelnen Verfolgten deutlich mehr geschützt. Er wird mehr geschützt vor eben der Übernahme all seiner Daten. Das kann Technik gewährleisten, wenn ein einzelner Ermittler vielleicht alle Daten erstmal sichten muss, dann hat er sie eben gesichtet und sie sind auch vielleicht lokal irgendwo schon abgespeichert. Und dadurch wäre es vielleicht sogar geboten, den kleinstmöglichen Eingriff zu wählen und das könnte eine technische Lösung bieten. Ja.
Schön an deinem Beitrag ist auch, dass er eben in diese einzelnen Stadien unterteilt ist und man so auch ziemlich gut wiederholen kann, wie überhaupt der Strafprozess abläuft. Man kann sich da ja nicht immer etwas drunter vorstellen. Ist sozusagen auch als Wiederholung für Einführung StPO super gut geeignet. Du hattest ja eben den Einsatz von Tools oder digitalen Möglichkeiten im Ermittlungsverfahren angesprochen. Gibt es noch andere Stadien, wo du sagen würdest, da würde sich auch ein Einsatz anbieten?
Genau, neben dem Ermittlungsverfahren gäbe es natürlich die Möglichkeit, in der Hauptverhandlung technische Lösungen einzusetzen. Das kann zum einen beispielsweise durch einen elektronischen Gerichtssaal passieren, wozu es ja auch schon hier an der Uni Köln Forschung gibt, diesen Gerichtssaal eben digital zu gestalten mit beispielsweise Videovernehmung und auch einem Protokoll, was dann automatisch aus dieser Vernehmung erschaffen wird, was einen wahnsinnigen Vorteil bieten könnte eben für das Gedächtnis des Richters, für den Zugriff der Parteien. Da wäre sowas denkbar und dann könnte man eben natürlich noch weitergehen und auch überlegen, nicht nur in der Verhandlung, sondern auch bei der Urteilsfällung könnte man überlegen, da auch eben künstliche Intelligenz oder jedenfalls ein gleichartiges technisches Tool einzusetzen, was da hilft. Wobei das natürlich noch etwas schwieriger ist, da die Entscheidungsfindung dann doch oft sehr komplex ist, jeder Fall sehr individuell ist. Denkbar wären jedoch auch dort jedenfalls technische Hilfen.
Und davon zu unterscheiden ist nochmal der Bereich der Strafzumessung.
Genau, das würde sich dann noch anschließen, die Strafzumessung. Da hatten wir auch hier an der Uni ja sehr viel Forschung zu so einem Smart Sentencing Tool. Und da geht es eben darum, dass man ja die Strafzumessung vereinheitlicht in Deutschland, sodass einfach gleichförmige Strafzumessung geschieht bei gleichförmigen Sachverhalten. Und das wäre eben dann in der Strafzumessung eine technische Lösung, die denkbar wäre.
Ist dir denn beim Schreiben ein Punkt besonders aufgefallen, wo du sagst, oh, mit dem habe ich gar nicht gerechnet am Anfang? Also das hat mich überrascht.
Ja, tatsächlich eigentlich, dass der Einsatz von KI im Strafprozess doch teilweise schwieriger ist, als ich dachte. Ich dachte am Anfang, es kann doch nicht so schwer sein, da auch einfach mehr technische Lösungen zu schaffen, die diesen ganzen doch recht schwerfälligen Prozess etwas voranbringen. Und dann hat es mich teilweise doch, als ich dann tiefer eingestiegen bin, überrascht, dass es eben doch nicht immer so einfach ist. Und gleichzeitig aber, dass vielleicht schon kleinere Lösungen, also nicht unbedingt jetzt die Riesen-KI, der Robo-Judge, den man sich da immer so schön vorstellt, der vielleicht nicht unbedingt in der erreichbaren Nähe liegt, dass aber vielleicht kleine Lösungen, kleine technische Lösungen schon enormen Fortschritt bringen können, auch den Prozess einfach effektiver zu gestalten und auch zu beschleunigen vor allem, was ja doch ein Ziel sein sollte bei der Verfahrenslänge mittlerweile. Und das hat mich dann wiederum überrascht, dass schon kleinere Lösungen da extrem Vorteile schaffen können.
Was ja auch wichtig ist, dass eben diese Systeme eben nicht diskriminierend sind. Ist ja auch eine große Gefahr. Wie siehst du das im Strafprozess?
Ja, das ist auf jeden Fall etwas, was beachtet werden muss. Also sobald ich eine Lösung einsetze oder eben auch eine künstliche Intelligenz einsetze, ist es eben super wichtig, dass man ausreichend Trainingsdaten zur Verfügung hat, die möglichst weitläufig sind, dass man da schon, dass die Daten, die man einspeist, schon viel Variation beinhalten. Und dann ist es, glaube ich, für den Strafprozess enorm wichtig, dass man Transparenz schafft. Also diese klassische Blackbox-Thematik, die man doch so oft hört, die darf es im Strafprozess einfach nicht geben. Da, glaube ich, ist es erforderlich, dass man oft überprüft, anhand welcher Kriterien eben gewisse Entscheidungen gefällt werden und dass man das für alle Beteiligten transparent macht. Und das ist auch gleichzeitig eben eine große Schwierigkeit, denn im Zweifel, wie ein Algorithmus zu einer Entscheidung kommt, ist vielleicht nicht immer so nachvollziehbar von außen. Und genau an dieser Stelle passieren eben eventuell gewisse Voreingenommenheit, die man eben im Strafprozess natürlich auf jeden Fall vermeiden muss. Allerdings muss man dazu sagen, natürlich auch jetzt ist der Strafprozess nicht gänzlich frei von jeder Voreingenommenheit. So stellen wir uns das natürlich vor, aber auch da ist es ganz menschlich, dass wir natürlich gewisse vielleicht Voreingenommenheit leider noch haben und dementsprechend ist es eigentlich ein Problem, was jetzt schon existiert und dessen wir uns jetzt schon bewusst sein sollten, dass einfach nur durch technischen Einsatz auf eine andere Ebene verlagert wird.
Für diejenigen, die jetzt noch nicht überzeugt sind, diesen Artikel zu lesen. Wir leben ja in einer Welt im Kampf um Aufmerksamkeit. Sag mal 10 Sekunden, warum sollen die es lesen?
Weil der Artikel kritisch geschrieben ist und gewisse Gedankengänge aufwirft und hinterfragt, mit denen sich alle mal beschäftigen sollten. Und wenn ihr wissen wollt, ob es den Robo-Judge wirklich geben kann oder nicht, dann solltet ihr auf jeden Fall den Artikel lesen.
Ich weiß gar nicht, wie ich vom Strafrecht zum Kartellrecht überleiten muss oder überleiten kann. Deswegen, hi Henrik.
Ja, hi Philippe.
Schön, dass du da bist. Wir sprechen jetzt über Kartellrecht und Big Tech. Was heißt eigentlich Big Tech?
Ja gut, Big Tech, das ist natürlich jetzt kein super festgelegter Begriff, da kann jetzt jeder drunter verstehen, was er will. Klassischerweise, was ich jetzt benutzt habe, benutzt man auch gern den Begriff der GAFAM-Unternehmen, also Google, Amazon, Facebook, Apple und Microsoft. Manche schließen auch gern Microsoft aus, finde ich aber eigentlich nicht so sinnvoll. Das ist, was ich jetzt unter Big Tech verstanden habe, also unter den ganz großen Technologieunternehmen dieser Welt, zumindest der westlichen Welt.
Jetzt hätten wir den Bereich Big Tech erklärt, Bereich Kartellrecht. Nicht für jede Juristin, nicht für jeden Juristen wird erkennbar, was das Kartellrecht überhaupt macht. Bevor wir darauf eingehen, warum begeistert dich das überhaupt? Warum schreibst du einen Artikel darüber?
Also ich bin jetzt schon seit längerem bei Loschelde Rechtsanwälte tätig, wo ich auch im Kartellrecht unterwegs bin, habe über den Weg dieses Rechtsgebiet kennengelernt. Wie du sagst, viele Jurastudenten, Studentinnen kennen sich damit ja nicht besonders gut aus, weil das kein Pflichtfachstoff ist, sondern höchstens im Schwerpunkt mal behandelt wird. Aber ich finde es einfach super spannend, weil das ein Kernelement der Wirtschaft, des Wirtschaftssystems bei uns ist, der freien Marktwirtschaft. Und da einfach viele Räder ineinander greifen, die von großer Bedeutung sind. Und daher interessiert mich das Kartellrecht.
Und da findest du die Passion, einfach in deiner Freizeit einen Artikel drüber zu schreiben.
Absolut. Ich beschäftige mich in meiner Freizeit nur mit Jura. Ich muss sagen, dieses Thema gerade mit den großen Digitalunternehmen, über das ich geschrieben habe, finde ich tatsächlich wirklich sehr spannend, weil wir alle mit diesen Firmen, mit Google, mit Facebook, mit Amazon tagtäglich zu tun haben und über die Arbeit, über die Uni, über eine Seminararbeit bin ich dann auch darauf aufmerksam geworden, was für ein großes Thema das denn überhaupt in der rechtswissenschaftlichen Diskussion ist, dass diese Unternehmen immer mächtiger werden und ja, letztlich betrifft uns das dann ja auch in unserem Alltag. Insofern fand ich das dann auch spannend, mir da mal mehr Gedanken zu machen und vor allem anderen Leuten zu sagen, worum geht's denn da überhaupt?
Ja, absolut, mega tagesaktuell. Und der Beitrag ist ja auch etwas so geschrieben, jedenfalls die ersten 2-3 Seiten, da muss man gar nicht sich mit dem Kartellrecht groß auseinandersetzen. Da geht es ja auch viel darum, das, was wir gerade besprochen haben. Warum Kartellrecht? Warum Big Tech? Warum ist das so wichtig? Warum Kartellrecht?
Warum Kartellrecht? Wie ich gerade gesagt habe, die großen Unternehmen, diese GAFAM-Unternehmen, es wird beobachtet, dass die immer mächtiger werden und Sinn des Kartellrechts ist ja unter anderem auch, die Marktmacht von bestimmten Akteuren gewissermaßen einzudämmen, zu gucken, dass gewisse Macht nicht missbraucht werden kann. Also generell in Deutschland und Europa sind zum Beispiel Monopole gar nicht verboten, aber es muss immer kontrolliert werden, dass diese Monopole nicht missbraucht werden. Und besonders im digitalen Bereich hat man in den letzten Jahren, ist man darauf aufmerksam geworden, dass hier das klassische Kartellrecht gar nicht unbedingt weiterkommt, dass diese Unternehmen immer mächtiger werden. Und macht man sich immer mehr Gedanken, wie man das zum Beispiel mit dem Kartellrecht eindämmen kann.
Dieses marktmissbräuchliche Verhalten, das ist ja super aktuell und gerade das bezieht sich ja etwas auf diese Plattformökonomie, in die sich das alles eingießen lässt. Dort schwebt ja so ein Prinzip rüber, dieses Winner-Takes-It-All-Prinzip. Das ist ja das, was du eben angesprochen hast, zwischen den Zeilen. Wie lässt sich das kartellrechtlich einordnen?
Vielleicht müssen wir erstmal erklären, was du mit überhaupt meinst mit diesem Winner-Takes-It-All-Prinzip. In der digitalen Wirtschaft spielt sich viel auf Plattformen ab. Also nehmen wir als Beispiel Instagram als soziales Medium, ist eine Plattform, wo verschiedene Marktakteure zusammenkommen. Also wir haben einmal den Meta-Konzern, der diesen Dienst hostet. Wir haben den Nutzer, der da seine Bilder hochlädt und sich andere Sachen anguckt. Und wir haben den Werbekunden, der da seine Werbung schalten will. Und das nennt man Plattform und das ist ganz typisch für die digitale Ökonomie. So ein Plattform neigen dazu, durch Selbstverstärkungseffekte immer mächtiger zu werden und Konkurrenten immer weiter zu verdrängen. Kann man zum Beispiel an Google festmachen, wenn wir das wollen. Und zwar, je mehr Leute bei Google Suchanfragen eingeben, umso mehr Daten stehen zur Verfügung, um den Suchalgorithmus immer weiter zu verbessern. Dadurch wird der Google-Service immer besser und die Leute wollen immer mehr diesen Service nutzen, während die anderen Suchdienste, sagen wir Bing, immer weiter zurückfällt. Und das sind die sogenannten Netzwerkeffekte, diese Selbstverstärkungseffekte, durch die diese Plattformunternehmen immer mächtiger werden. Und nun hat man die Angst, dass diese Märkte dieser Plattformunternehmen irgendwann kippen. Der Ökonom spricht auch vom Tipping. Und zwar, dass irgendwann dieser Punkt erreicht ist, wo dieses Unternehmen so mächtig ist, dass es alle anderen aus dem Markt rausdrängt. Und ja, dann befürchtet man, ohne Konkurrenz, ohne Wettbewerb wird es auch keine Innovation mehr geben, weil warum sollte Google weiter an dem Algorithmus arbeiten, wenn eh kein anderer Suchdienst mehr besteht und der Markt gekippt ist?
Wie antwortet denn das Kartellrecht darauf?
Dafür muss man erstmal ganz grundlegend erklären, wie das deutsche und europäische Kartellrecht funktioniert. Und zwar ist das normalerweise eine sogenannte Ex-Post-Kontrolle. Also sprich, erst im Nachhinein. Erst wird eine Handlung begangen und im Nachhinein sagt die Kartellbehörde, sagt das Gericht, das war gegen Kartellrecht, ihr habt eure Macht missbraucht. Und dann wird im Nachhinein Bußgeldverfügung erlassen und das muss zurückgebaut werden, was da passiert ist. So ist das bisherige Kartellrecht gelaufen. Das hat insoweit eigentlich ganz gut funktioniert, mit dem Kernproblem, dass es einfach sehr, sehr lang gedauert hat. Also es gibt Verfahren, die haben jahrelang gedauert, Verfahren gegen Google zum Beispiel. Und ja, bis dahin hat sich die Welt so weit weitergedreht, dass diese Entscheidungen überhaupt nicht mehr von großer Relevanz gewesen sind. Und dieses Problem hat der deutsche und der europäische Gesetzgeber ausfindig gemacht. Und es gab jetzt verschiedene Ideen, wie man das mit Gesetzen beheben kann, dieses Problem. Also in Deutschland ist das einmal die 10. GWB-Novelle, also für das Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen, das ist das deutsche Kartellgesetz. Das wurde im Frühjahr 2021 reformiert. Und auf europäischer Ebene gibt es den von der Kommission den Entwurf für einen sogenannten Digital Markets Act, den DMA. Und was beide Vorhaben gemein haben, ist, dass man zumindest mal in der Kernnorm auch im BGB, im GWB, dass man weg will von dieser Ex Post, von dieser Nachhineinkontrolle hin zu einer Ex Ante, also im Vorhinein Verfügungsgewalt der Behörden. Das ist in Deutschland nämlich im Paragraph 19a GWB jetzt geregelt. Da kann das Bundeskartellamt bestimmen, dass ein Plattformunternehmen ein Unternehmen mit überragender marktübergreifender Bedeutung ist und kann daraufhin von im Vorhinein verbieten, ihr dürft diese und jene Handlung niemals vornehmen. Der Digital Markets Act wiederum funktioniert da ähnlich, nur dass hier mehr Automatismen greifen. Also dass, wenn ein Unternehmen eine gewisse Größe, eine gewisse Nutzerzahl hat, automatisch Pflichten gelten sollen.
Und deine Einschätzung, glaubst du, es wird funktionieren? Eine Ex-Ante-Betrachtung?
Ja, das ist schwer zu sagen. Man kann das noch nicht wirklich gut absehen, wie das ausgehen wird. Es ist auch alles hoch umstritten. Also hier würde ich vielleicht gerne unterscheiden zwischen diesen beiden Modellen, 19a GWB und dem DMA. Also im 19a GWB ist erstmal die Entscheidung, welches Unternehmen ist erfasst und welche Pflicht muss dieses Unternehmen dann erfüllen, wird beides durch Erlass des Bundeskartellamts festgestellt und festgelegt. Ich muss sagen, das ist eigentlich eine ganz attraktive Methode, weil dadurch immer nochmal die Behörde drauf gucken muss, aber trotzdem eine gewisse Geschwindigkeit da ist. Also ich denke, das ist ein Modell, das könnte funktionieren. Müssen wir abwarten, wie sich das entwickelt. Während beim DMA immer noch eine Entwurfsfassung, aber in der Grundlage wird er auch so kommen wahrscheinlich. Ja, sind viele Automatismen, die greifen und sobald ein Unternehmen eine gewisse Größe hat, sind auf einmal Pflichten auferlegt, die vielleicht auch gar nicht unbedingt zu dem Geschäftsmodell gepasst haben oder die gar nicht unbedingt angemessen sind. Es gibt auch keine Verhältnismäßigkeitskontrolle. Ich finde, das greift an manchen Stellen vielleicht wirklich zu weit und da wird dann die maßgeschneiderte Lösung auf Kosten der Schnelligkeit, beziehungsweise umgekehrt auf Kosten der Schnelligkeit werden die maßgeschneiderten Lösungen hier vielleicht etwas vernachlässigt und ich denke, das könnte problematisch werden. Interessant ist aber hier vielleicht noch, dass wenn der DMA kommt, ist der 19a vielleicht gar nicht mehr anwendbar, weil das dann durch das europäische Gesetz überholt ist. Aber das ist tatsächlich auch umstritten. Da weiß noch keiner so ganz genau, wie das Verhältnis sein wird.
Richtet sich denn diese beiden Novellen, richten die sich eher gegen Big Tech oder ist es vielleicht wie bei der DSGVO, dass man irgendwie sagt, eigentlich betrifft das viel mehr die kleinen Unternehmen?
Nee, es ist tatsächlich ganz gezielt auf diese Big-Tech-Unternehmen. Also im GWB ist tatsächlich, wie gesagt, so, dass das Kartellamt genau festlegen muss, welche Unternehmen sind hier überhaupt gemeint. Und bisher sind Verfahren eröffnet gegen Google, Amazon, Facebook und Apple. Und es wird höchstens Microsoft dazukommen. Aber selbst davon gehe ich jetzt zum jetzigen Zeitpunkt nicht aus. Da ist ganz klar, da werden keine anderen Unternehmen dazukommen. Im DMA wiederum, dadurch, dass es allein an quantitativen Merkmalen festgemacht wird, kann es schon gut passieren, dass Unternehmen, die man eigentlich gar nicht im Fokus hatte, doch irgendwie reinrutschen, während andere, die man gerne hätte, wieder rausfallen. Also das ist halt auch Teil der Kritik, die ich auch daran habe. Das richtet sich vielleicht am Ende gar nicht auf die man abzielen möchte.
Dann könnt ihr am Ende sagen, das ist jetzt eine Reaktion der europäischen Politik, der deutschen Politik, auf eine Übermacht von amerikanischen Konzernen und vielleicht würden sie es nicht so regulieren, wenn es europäische Konzerne wären, dass so eine anti-amerikanische Haltung da eintritt. Was sagst du dazu?
Das kann man absolut so sagen. Also es ist eigentlich auch mehr oder weniger erklärtes Ziel, genau das zu erreichen. Es gab jetzt in der Diskussion ist jetzt auch, dass diese quantitativen Merkmale im DMA nochmal erhöht werden, damit noch ein paar europäische Unternehmen, die reingefallen wären, dass die eben nicht reinfallen, weil in erster Linie will man wirklich die Macht der Amerikaner brechen. Ja, gut, kann man jetzt natürlich politisch auch von halten, was man möchte. Aber ja, ich frage mich, ob man wirklich mit diesem Ziel der Regulierung ausländischer Unternehmen automatisch dazu kommt, dass europäische Unternehmen stärker werden. Also ich denke, das kann man bezweifeln, aber vielleicht muss man jetzt einfach absehen, was die ökonomische Realität zeigen wird.
Du hast es ja eben schon gehört bei Isabel. Pitch doch mal deinen Artikel. Warum sollen sich die Leute das anhören? Also ich fand deine Ausführungen total einleuchtend. Warum sollen die Leute deinen Beitrag lesen?
Also meinen Beitrag sollte jeder lesen, der sich auch für die Wirtschaft interessiert, für die deutsche und europäische Wirtschaft, wie es funktioniert und für Digitalisierung. Und hier, wir wissen alle, die Digitalwirtschaft ist eine der größten wachsenden der Welt, ist in unserem alltäglichen Leben immer weiter von Bedeutung. Und jeder, der sich für diese Schnittmenge interessiert, sollte mal einen Blick in meinen Aufsatz werfen.
Sehr gut, hat sich auf jeden Fall gelohnt. Wir haben jetzt viel über die zweite Ausgabe der Control gesprochen. Ferdi, die Leute sollen ja irgendwie einen Mehrwert bekommen, ne, über den Content hinaus. Was steht denn in der dritten Ausgabe an? Wann erscheint die? Erzähl mal ein, zwei Artikel.
Ja, also die erscheint am 1.2.2022 in unserem halbjährlichen Rhythmus und mit dabei sind diesmal eine riesige Reihe an Kolumnen, um so ein bisschen die Stimmen aus der Legal Tech Szene mitzunehmen. Also wir haben das ja schon angefangen in der zweiten Ausgabe mit dem Beitrag von Tom Bregelmann zu Legal Tech und Unrecht, auch sehr spannend, wie sich die Automatisierung auch eben auf Unrecht negativ auswirken kann. Aber in der nächsten Ausgabe kommt da jetzt noch viel dazu. Christian Solmecke schreibt was zum Smart Law-Urteil des BGH. Anna Murk, Claudia Otto, also alles Leute aus der Legal Tech-Szene, die man kennt. Sonst kommen von den neuen Formaten so ein bisschen Miscellaneous Interviews dazu. Von unserer Seite diesmal mit dem BSI, so ein bisschen zur Arbeitsweise und zu der Reihe von Ransomware-Attacken, die jetzt zugenommen haben, zum IT-Lagebericht. Also alles ganz spannend. Und in dem regulären Aufsatz- und Grundwissensbeitrag-Portfolio ist natürlich jetzt auch aktuelle Themen dabei. Wir haben was zu Connected Cars und Datenschutz. Wir haben was zur Privatisierung des Grundrechtsschutzes bezüglich dem Facebook Oversight Board von Philipp Beckmann, der auch schon den KI-Beitrag zur Diskriminierung im Bewerbungsverfahren von dieser Ausgabe geschrieben hatte. Und wir haben zum Beispiel als Grundwissen eine Einführung in Proof of Stake, Proof of Work. Was ist das eine, was ist das andere und wo ist der Unterschied? Und abschließend darf ich natürlich aus der Runde von heute noch den Beitrag von Isabel Ecker und Philipp Marlow anteasern für die nächste Ausgabe über den AI-Act der EU. Das wird sicher auch sehr spannend.
Mega cool. Ich glaube, da hat man wieder ganz schön viel Lesestoff. Vielen Dank für eure Zeit. Mir hat das großen Spaß bereitet. Ich fand's super cool. Danke dir, Ferdinand, dass du uns die aktuelle Ausgabe vorgestellt
hast. Ja, vielen Dank. Hat Spaß gemacht, hier zu sein.
Ja, auch von meiner Seite aus vielen Dank, dass ich heute dabei sein durfte und ich hoffe, dass sich ganz viele Podcast-Hörer jetzt noch die Control schnappen und nochmal reinlesen. Es lohnt sich wirklich und ich freue mich auf zahlreiche Leser. Bis bald. Tschüss.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Es hat wirklich Spaß gemacht und hoffentlich dann bis zum nächsten Mal. Ciao.
Bis dann. Ciao. Macht's gut.